Ich stelle heute die Schriftstellerin Marie Kalm mit einigen Auszügen aus ihrem Werk Die Sitten der guten Gesellschaft vor. Marie Kalm war eine deutsche Schriftstellerin, Pädagogin und Frauenrechtlerin. Sie wurde am 3. April 1832 in Arolsen geboren und wuchs in einer bürgerlichen Familie gemeinsam mit zwei Geschwistern auf. Sie arbeitete nach ihrer schulischen Ausbildung zunächst selbst als Privatlehrerin an einer Mädchenschule. Danach lebte sie einige Zeit in einem Pensionat in Genf, um ihr Französisch zu verbessern. Auch in England und Russland verbrachte sie mehrere Jahre und arbeitete hier als Erzieherin. 1861 kehrte Kalm nach Deutschland zurück und leitete eine private Mädchenschule in Nordrhein-Westfalen. Mit Mitte 30 zog Kalm schließlich gemeinsam mit ihrer Mutter nach Kassel. Hier gründete sie eine Abend- sowie eine Fachschule für Mädchen. Sie setzte sich stark für die Frauenbewegung ein und war Gründungsmitglied des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins in Leipzig. 1887 verstarb Marie Kalm im Alter von 55 Jahren. Während ihrer Zeit in Kassel veröffentlichte Kalm, zunächst unter dem Pseudonym Maria Ruland, zahlreiche literarische Werke. Neben belletristischer Literatur und Gedichten schrieb sie kinder- und jugendliterarische Werke, die als Ratgeber angelegt waren und in die sie ihre Erfahrung und Expertise als Pädagogin einfließen ließ. Auch das Werk Die Sitten der guten Gesellschaft, aus dem ich einige Auszüge vorstellen möchte, ist auf diese Weise angelegt. Es trägt den Untertitel Ein Ratgeber für das Leben in und außer dem Hause. Ich lese einen Ausschnitt aus dem 7. Kapitel Der gesellige Verkehr vor und starte zunächst mit der Einleitung des Kapitels. Wir Menschen gehören der Naturgeschichte nach zu den geselligen Geschöpfen, das heißt zu denen, die nicht einzeln in Höhlen oder auf Felsen leben, sondern sich in kleineren oder größeren Gruppen aneinander anschließen. Mit Recht nennen wir einen Menschen, der eine Ausnahme davon macht und sich ungesellig von seinesgleichen absondert, einen Sonderling. Die natürliche Folge dieses Geselligkeitstriebes ist die Gastfreundschaft. Eine Tugend, die wir auch bei sonst unzivilisierten Völkern finden, ja bei ihnen jetzt in höherem Grade als bei dem Kulturmenschen. Es ist eine Wirkung unseres verengten, gekünstelten Zustandes, dass die ursprüngliche Gastfreundschaft umso seltener bei uns wird, je mehr das Gesellschaftsleben sich ausbildet. Wir geben also Gastereien oder um das allgemein gebräuchliche Wort dafür anzuwenden, Gesellschaften. Die meisten derselben schließen sich bei uns materiellen Nordländern an unsere Mahlzeiten an, sind also Frühstücks-, Mittags-, Kaffee- oder Abendbrotgesellschaften. Nur der Ball macht hiervon eine Ausnahme, obwohl auch er nicht so ideell ist, auf das Souper zu verzichten. Ehe wir aber zu diesen Festen übergehen, müssen wir uns mit den Einladungen zu denselben beschäftigen. Und zwar die Fragen beantworten, wen sollen wir einladen und wie sollen wir einladen. Wir müssen eine Gesellschaft geben. Wir sind es dem und jenem schuldig, sagt die Frau Kommerzienrätin. Sie ist es verschiedenen Bekannten schuldig, sie einzuladen, weil diese sie eingeladen haben. Aus diesem Grund erfolgt die Einladung an Hauptmann A, Dr. B, Kapellmeister C, Assessor D und so weiter. Die verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Kreisen mit den verschiedensten Berufsarten und Interessen werden zusammengewürfelt. Vielleicht auch noch ein paar Mister und Misses dazwischen, die nur sehr wenig Deutsch verstehen. Sie müssen sich aber zusammen vertragen, denn man ist ihnen allen eine Einladung schuldig und will die Schuld abtragen. Ob sie zusammenpassen, sich zusammen amüsieren werden, danach fragt man nicht. Das ist entschieden ein Missgriff. Man soll nur diejenigen Personen in eine Gesellschaft zusammenführen, welche nach gesellschaftlicher Stellung wie nach ihrer Bildung zusammenpassen. Freilich, bei sehr großen Gesellschaften von 50 und 60 Personen braucht man es nicht so genau zu nehmen. Da bilden sich in dem großen Kreise durch Wahlverwandtschaft wieder kleine Kreise. Wo aber nicht mehr als 12 bis 18 Personen beieinander sind, sollte man obige Rücksicht stets walten lassen. Sehr verkehrt jedoch erscheint es uns, die beiden Geschlechter im geselligen Verkehr zu scheiden, wie dies leider bei uns in Deutschland und zumal im Süden und Westen unseres Vaterlandes meist der Fall ist. Die Frauen gehen in ihre Cafés und Tees, die Herren in ihre Clubs und Restaurants und beide Teile leiden darunter. Denn wie im täglichen Leben bei der Arbeit, so haben sie sich bei der Erholung auch gegenseitig zu ergänzen. Der Mann liefert die ernsteren Unterhaltungsstoffe, hält die zur Flüchtigkeit geneigte schönere Hälfte bei dem Gegenstande fest. Die Frau fügt seiner Gediegenheit die Anmut hinzu, sie verhindert, dass die Gründlichkeit in Pedanterie ausarte, sie belebt das Gespräch durch seine Bemerkungen, ja, schon durch ihre lauschenden Blicke, ihr beistimmendes Lächeln. Und während sie so den männlichen Ernst mildert, fesselt sie unmerklich, aber doch unwiderstehlich den männlichen Freiheitsdrang, der sich nur zu leicht durch Formlosigkeit kundgibt. Das allzu kühne Wort erstirbt unter ihrem Blick. Die Haltung, die Bewegung verliert das zu ungebundene, nachlässige, das der Mann im Arbeitszimmer oder im Kreise seiner Freunde sich angewöhnt. Wo Sittlichkeit regiert, regieren sie, und wo die Frechheit herrscht, da sind sie nichts. Gewiss, wir wollen dem Manne weder seine Clubs noch einer Frau ihre Kränzchen mit ihren Freundinnen wehren, zumal wenn letztere einem bestimmten Zwecke, sei es einem geistigen oder wohltätigen, dienen, denn beide bedürfen des Verkehrs mit ihresgleichen, ihren Genossen. Aber die eigentlichen Gesellschaften sollten so viel wie möglich beide Geschlechter vereinen. Sind sie doch, selbst in der Familie, bei der Arbeit meist getrennt. Der Mann durch seinen Beruf in seinem Studierzimmer oder gar außer dem Hause, die Frau in der Wirtschaft und der Kinderstube beschäftigt. Da müsste die Erholung wenigstens gemeinsam sein. Das Familienleben würde dadurch entschieden gewinnen und die Geselligkeit erst dann ihren wahren Zweck erreichen, nämlich den, ein Findemittel der Herzen und ein Bindemittel der Geister zu sein. Ich fahre jetzt fort mit dem Unterkapitel »Der Verkehr der jungen Leute untereinander«. Wir nannten die Geselligkeit ein Findemittel der Herzen und ein Bindemittel der Geister. In diesen beiden Bezeichnungen liegen gewissermaßen die Elemente, denen sie dienen soll, eingeschlossen, nämlich der Jugend und dem Alter. Der Jugend soll sie ein Mittel sein, durch das die Herzen sich finden, aber sie soll in ihrer weitesten Bedeutung dazu dienen, nicht etwa nur in ihrer Gestalt als Tanzvergnügen. Und dies Letztere ist bei uns in Deutschland allzu sehr der Fall. Unsere Knaben und Mädchen treffen sich zuerst in der Tanzstunde, später als junge Herren und junge Damen auf dem Ball. Beides aber ist nicht der natürliche Boden. Man tanzt eben nicht durchs Leben, sondern man geht und steht darin. Und es ist viel wichtiger, dass Menschen, die sich fürs Leben verbinden wollen, wissen, wie sie in den täglichen, einfachen Umgebungen gehen und stehen, als wie sie in der künstlichen Atmosphäre auf dem Parkett des Ballsaales tanzen. Kurz und um ohne Metapher zu sprechen, unsere jungen Leute lernen sich nicht genügend kennen. Die Schule trennt Knaben und Mädchen und wie bei der Arbeit sind sie auch beim Spiel nur selten vereinigt. Die höhere Töchterschülerin, welche ihre Freundinnen einlädt, würde sehr erstaunt sein, wenn ihr Bruder, der Sekundaner, in ihrer Gesellschaft erscheinen wollte. Und der Sekundaner würde sehr linkisch sein und die Mädchen würden kichern und niemand etwas anzufangen wissen. Interessant aber wäre es, den Mädchen ohne Zweifel, einen lebendigen Sekundaner so ganz in der Nähe zu sehen, und er seinerseits würde auch für sein Leben gern mit der hübschen Blondine oder der lebhaften Brünette, der Freundin seiner Schwester, ein paar Worte wechseln. Allein er weiß es nicht anzufangen. Das geht wohl in der Tanzstunde, aber hier, im eigenen Hause, ist er das nicht gewohnt. Ist das nicht unnatürlich, ja gefährlich? Die Schranke, welche man von früh auf zwischen den beiden Geschlechtern zieht, hat wie jedes künstliche Hindernis nur die Wirkung, die Fantasie zu erhitzen und in beiden Teilen falsche, übertriebene Vorstellungen voneinander zu erzeugen. Sie reizt die Sinne, um nicht zu sagen die Sinnlichkeit. Die Person erscheint jenseits der Schranke doppelt lockend, und da man sie auf dem geraden Weg nicht erreichen kann, nun, so flüstert man durch den Mauerspalt hindurch mit ihr. Oder übersteigt die Schranke, um sie heimlich zu sehen. Es erscheint uns unzweifelhaft, dass eine große Anzahl sittlicher Vergehen nur die Folge dieser unnatürlichen Absperrung sind. Als ein Beispiel vom Gegenteil müssen wir England anführen. Dort wachsen Knaben und Mädchen zusammen auf, teilen das Spiel, wie oft auf die Arbeit, verkehren kameradschaftlich miteinander. Wie oft trifft man in einem Garten eine Gesellschaft halbwüchsiger junger Leute beiderlei Geschlechts von 15 bis 18 Jahren ohne beaufsichtigende Duenner beim Lawn-Tennis, ohne dass irgendeine Mama daran dächte, dass dieser ungenierte Verkehr gefährlich für ihr Töchterchen sein könnte. Und er ist es auch nicht. Sie alle kennen sich ja seit Jahren. Sie haben sich gelegentlich gezankt und wieder versöhnt. Sie wissen, der ist ein netter Junge, der tut einem alles zu gefallen. Jene ein famoses Mädchen, with no nonsense about her. Aber vor allem wissen sie, der oder die ist geschickt im Ballschlagen, im Crockett. Und das ist ihnen vorerst die Hauptsache. Oh, diese gesegneten Spiele im Freien. Möchten wir sie doch bei uns einführen. Vielleicht würde dann auch ein freierer, natürlicherer Geist in manchen unserer geselligen Einrichtungen sich entwickeln. Ja, die wahre Sittlichkeit ist das Produkt der Freiheit. Die Ängstlichkeit, mit der man unsere jungen Mädchen behütet, ist ein Misstrauensvotum gegen beide Geschlechter. Wie empört würde eine englische Miss sein, wenn man sie hindern wollte, mit ihrem Bräutigam allein spazieren zu gehen oder eine kleine Reise zu machen. Wie verletzt würde ein junger Mann sich fühlen, wenn er, bei einem Besuch die Eltern nicht zu Hause treffend, nicht von der Tochter empfangen würde. Bei den großen Entfernungen in London kann man junge Mädchen, die oft ohne ihre Eltern zu Tanzvergnügen eingeladen werden, nicht immer durch einen Dienstboten abholen lassen. Es versteht sich von ganz von selbst, dass einer der jungen Herren sie nach Hause bringt. Und on y soit qui mal y pense. Ebenso selbstverständlich ist es, dass die also geleitete Dame den jungen Mann, wenn er sie in ihrem Home abliefert, auffordert, sie dort zu besuchen. Wer aber eine solche Aufforderung als eine besondere Gunst auffassen oder gar Eroberungsgelüste dahinter wittern wollte, würde sich nur lächerlich machen. Bei uns wird eine Höflichkeit, die ein junger Mann einer jungen Dame erweist, gleich als Hofmachen ausgelegt. Wenn er auf einem Balle zwei- oder dreimal mit ihr tanzt, hat er ernste Absichten und macht er danach einen Besuch in ihrem Hause, wo er schon früher verkehrt hat, so bringt er sie ins Gerede. »Sprechen Sie mit meinen Eltern«, flüsterte eine junge Dame verschämt, als ein junger Herr in einem Konzert, wo sie keinen Platz gefunden, ihr den seinen bot. Das ist eine Persiflage, aber eine verdiente. Man betont bei uns die Geschlechtsbeziehung viel zu sehr. Das menschliche, freundschaftliche Verhältnis leidet darunter. Wir möchten also unsere jungen Leute in natürlicherer, freierer Weise miteinander verkehren sehen. Als Knaben und Mädchen sollten sie sich öfter beim Spiel, auf Spaziergängen, in harmlosen Gesellschaften treffen, später in der reinen Atmosphäre auf dem natürlichen Boden des Hauses sich kennenlernen. Da sieht der junge Mann, wie das Mädchen im Hauskleide sich ausnimmt, wie sie sich in ihren häuslichen Beschäftigungen bewegt, wie sie mit den Eltern, den Geschwistern verkehrt. Sie ihrerseits hört von ihm andere, ernstere Gespräche als die Phrasen, welche die Pausen im Tanzen auszufüllen pflegen, hat Gelegenheit zu beurteilen, ob er ein guter Sohn, ein guter Bruder ist, Gelegenheit, seinen Geschmack, seine Neigungen, seinen Charakter kennenzulernen. Sie erscheinen sich dann gegenseitig, wie sie sind, mit ihren Licht- und Schattenseiten. Sie sehen ineinander keine Engel, keine Helden, sondern Menschen, lernen sich schätzen, lieben. Ist das nicht eine viel sicherere Grundlage für eine Verbindung, für das Glück des Lebens, als die flüchtige Bekanntschaft von zwei, drei Bällen und Gesellschaften?